Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
So, jetzt habe ich noch einen kleinen Schluck Kaffee, um diesen Sonntag mit dir zu verleben oder mit dir zu starten. Wenn du den schon direkt am Morgen hörst. Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen Blende und Zeit. Heute, wie vom Lars am Mittwoch schon angekündigt, ohne den Lars. Ich möchte aber auf Lars Worte eingehen, allerdings erst nach so einem ersten Grundgedanken. Der Lars hat mich nämlich zu etwas inspiriert und das soll das heutige kurze Sendungsthema sein. Und danach sage ich noch ein paar Sätze und antworte quasi auf die letzte Sendung, die für mich so ein bisschen gewirkt hat wie eine Sprachnachricht vom Lars. Und ich wollte die ganze Zeit reingrätschen und habe die ganze Zeit mein WhatsApp gesucht und ist mir wieder aufgefallen, nee, ich höre ja gerade den Podcast. Insofern werde ich dem auch Raum geben, aber erstmal das Thema mit dir besprechen, welches mir tatsächlich so in den Sinn gekommen ist, als ich Lars Worte so gehört habe. Also Lars berichtete vom Naturfoto-Festival in Zingst und im Laufe der Zeit, im Ablauf dieser Folge bemerkte ich, dass es dort immer wieder um Wandel ging. Das fand ich total spannend. Also das Naturfoto-Festival Zingst, heißt es überhaupt noch so? Ich habe das jetzt bewusst nicht gegoogelt, damit ich mir diesen Gedanken nicht verbiete, wenn es dann irgendwie schon lange anders heißt. Ich habe das jedenfalls nicht mitbekommen. Für mich ist es immer noch abgespeichert als das Naturfoto-Festival Zingst und irgendwie mit der GDT verknüpft und mit Fotos von sehr langen Brennweiten und so, die irgendwie ausgestellt werden, das ist so in meinem Kopf. Mir ist wohl auch bewusst, dass durchaus Fotografen und Fotografinnen, die viele Menschen fotografieren, auch gerne dort sind. Lieben Gruß an der Stelle an zum Beispiel Andreas Jorns, der ja schon seit vielen Jahren sich mit seiner Crowd in Zingst trifft. So, aber für mich persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, hat sich das angefühlt wie eine Veränderung, dass das Naturfestival, nein, dass das Fotofestival Zingst, habe das Natur erstmal weggelassen, das Thema Mensch hat. Ich meine, was gibt es Näheres als der Mensch? Das stimmt ja nicht, aber der Mensch ist auch Natur. So. Und insofern ist es nicht völlig weg, aber schon ein anderes Thema. Zumindest wenn wir so die fotografischen Geflogenheiten uns anschauen, von den Menschen, die wir bei einem Spaziergang treffen, in grüner Kleidung mit einem langen Objektiv und denen, die mit einer Schiebermütze im Studio stehen. Das ist schon irgendwie ein Unterschied, ist mein Eindruck. Aber manchmal ist Veränderung ja auch das, was wirklich spannend ist. Das berichtete der Lars. Dann parallel dazu oder vielleicht auch sogar begründet darauf, berichtete er von deutlich geringeren Besucherzahlen. Er hat das wohl nur mit 2018 und 2019, glaube ich, vergleichen können, weil er zwischendrin nicht da war. Dennoch schien so die Stimme zu sein, das habe ich so auch vernommen, dass schon weniger Leute da waren. Mir ist generell auch aufgefallen, das habe ich mit Lars auch schon mal besprochen, dass die Fotografie immer weniger präsent in der Gesellschaft ist und die Menschen, die gerne fotografieren, immer weniger fotografieren, weil, ich sag mal, post-Corona nähern wir uns wieder an dem Stresslevel von vor Corona gerade an und finden auch keinen Weg raus. Und da wird dann so ein Thema wie die Fotografie schnell mal, es wird nicht unwichtig, es bleibt total wichtig, aber es wird gerne mal in diese Ecke geschoben, so Spielerei, haben wir keine Zeit für, andere Sachen sind wichtiger und so. Und das sehe ich anders. Das sollte klar sein. Und ich beschäftige mich dieser Tage aufgrund eines weiteren Podcast-Projektes, was ich überlege zu starten, oder was ich starten werde, viel damit, wie wir in diesen wilden Zeiten, in Zeiten dieser Veränderung, nicht alles über Bord werfen, was vermeintlich unwichtig ist. So wie Fotografie, Modelleisenbahn, Stricken, Häkeln, Lesen, Malen. No, no, no. Das ist nicht unwichtig. Und dennoch merken wir, wie die Relevanz einstürzt. Ich meine, es ist so viel Veränderung da. Ich habe immer das Gefühl, oh je, wo sind die ganzen Fotografieinteressierten hin? Weil ich relativ häufig in diesen Flughafen- und Bahnhofshandlungen unterwegs bin, also Buch- und Zeitschriftenhandlungen und so. Und das war so das Mekka für Fotografieinteressierte, weil ich mir da sicher sein konnte, es ist alles da. Ob es das LKM-Magazin gibt es nicht mehr, ne? Aber das LFI ist, ob es etwas, das Schwarz-Weiß-Magazin, damals war es noch der Fine Art Printer, gibt es das überhaupt noch, weiß ich gar nicht. Da gab es eine ganze Reihe an Zeitschriften, auch im deutschsprachigen Raum, die schwer zu bekommen waren. Die Naturfoto, wie hieß denn noch die Zeitschrift aus Österreich? Augenblicke oder so, ne? Ich habe es total geliebt, in diesen Buchhandlungen umherzustreifen. Und jetzt treffen da zwei Veränderungen aufeinander. Ich glaube, dass grundsätzlich sich in der Hobbyfotografiewelt einiges verändert gerade. Und ich glaube und weiß, dass der Print natürlich gerade extrem schlecht geht. Und wahrscheinlich, ähnlich wie die Schallplatte, vielleicht eine Chance auf eine Renaissance hat, aber sicherlich nicht in der Breite, die wir kannten. So. Will aber heißen, wenn wir das Ganze jetzt mal auf die Fotografie beziehen, dann ist eigentlich alles in Veränderung. Die Fotokina, wollte ich schon sagen, war auch schön, meine ich gar nicht. Die Fotopia. Die Fotopia in Hamburg, da habe ich auf dem Messegelände gestanden. Mir ist klar, das ist die emotionale Ebene. Das war mir da auch klar. Ich habe aber gesagt, das hier könnte Home of Photography werden. Es war so gut gemacht, es war so schön gemacht und es waren so wenig Leute da. Es waren so wenig Leute da. Ich glaube auch, weil wir es gar nicht mehr gewohnt sind, durch all das, was so gewesen ist in den letzten Jahren, und drauf addiert, weil wir alle immer so viel Stress haben oder so viel erledigen müssen oder so viele Dinge wichtiger sind und so weiter und so fort. Ne? Die Fotopia hat nicht überlebt, weil so wenig Leute da waren, das ist ganz klar. Und das muss man auch sagen, man kann da nicht den Konsumern die volle Schuld geben, weil die Firmen auch immer wieder sich zurückgezogen haben und immer weniger Geld bereit waren, in diese Unternehmen oder in diese Unternehmungen wie eine Messe zu pumpen. Damit gab es einfach keine Finanzierungsgrundlage. So, jetzt denke ich mir, so eine hochqualitative Veranstaltung wie die Fotopia, die beiden werfe ich immer durcheinander, da hätte ich auch 150 Euro gespart und hätte auch 200 Euro gespart, um diese Messe besuchen zu können. Einfach, wenn ich gewusst hätte, das ist der Place to be. Jetzt habe ich gehört, es gibt in Nürnberg was und hier was und dort was. Ich war nicht da. Ne? Und es ist auch wie für die Nürnberger und die Bayern und die Baden-Württemberger, die Fotopia eine Riesenanreize ist, ist das für mich eine Riesenanreize. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Ne? So, es gibt sicherlich noch Dinge, ich will gar nicht zu schwarz malen, die gut funktionieren. Es gilt aber gleichzeitig das Bild von hier besteht ein Wandel. Und das könnte ich jetzt eine Stunde weiter erzählen durch unser gesamtes Leben und die KI-Kiste möchte ich gar nicht jetzt aufmachen. Wir sind in einem riesigen Wandel. Und zwischen den Zeilen hat Lars da gar nicht so wenig von gesprochen, auch wenn er von einem total schönen Wochenende berichtet hat, war sehr viel Wandel mit drin. Was mich schon ein bisschen beruhigt und, sagen wir mal so, erinnert hat, war die Geschichte von dem Wandel der Küsten. Ich weiß gar nicht, ob diese Parallele für ihn präsent war, aber Lars ist ja darauf eingegangen, wie sich die Küstenlinien an der Ostsee, am Darß, übrigens überall, wo die See unterwegs ist, verändern. Also das sehen wir ja auch an den friesischen Inseln, wir sehen diese Sandab- und Antragungen und so, sehen wir überall, wo sich Wasser bewegt. Das ist ein ganz spannendes Thema und dennoch ist es eine stetige Veränderung. Wir haben dieser Tage erst, das ist gar nicht lange her, am Brotener Stahlufer gestanden. Das ist zwischen Lübeck bzw. Travemünde und Niendorf, glaube ich. Ne? Ich finde, ein totaler schöner Flecken Erde, wo du so an der Steilküste stehst und aufs Meer runterguckst. Oder ja, doch runterguckst, muss man sagen. Und einfach mal so durchatmen kann. Und einfach für mich ist das ein Energieort. Da bricht gerade auch der Weg weg. Und dann baut man einfach einen Weg weiter hinten rum. Und dann geht's da lang. Und nach dem Motto, alles hat seine Zeit, ist das auch relativ selbstverständlich in diesen Gegenden. Und da ist dieses Café Hermannshöhe seit Jahrzehnten ansässig. Und die haben jetzt renoviert, für die, die aus der Gegend kommen oder mal hinwollen. Wir hatten da ein cooles Frühstück. Das war ist echt nett so. Ne? Ich meine, Samstagnachmittag ist natürlich schlimm so. Aber außerhalb der Hauptsaisonzeiten beziehungsweise außerhalb dieser Haupttrubelzeiten war das echt ein schöner Ort, um mal durchzuatmen. Ne? Sonst ist natürlich eine Touri-Hölle. Aber da oben siehst du auch immer die Veränderung und die entspannte Art, damit umzugehen. Klar, wenn es dann irgendwie an die Struktur geht, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann ist es schon so, dass die Menschen doch immer aufbäumen und versuchen. Aber irgendwann wird wahrscheinlich dieses Café Hermannshöhe auch nicht mehr zu betreiben sein. Das sind jetzt noch so 20 Meter, würde ich schätzen, 50 Meter. Ich kann es nicht genau schätzen, aber es ist jetzt schon nicht mehr so weit zur Abbruchkante. Und da muss man einfach sagen, alles hat seine Zeit. Und vielleicht ist da aber auch die Veränderung mehr so, dass das nicht weiter reinstülpt. Das kann ich nicht genau sagen. Aber es gibt an diesen gesamten Küstenlinien, die ich im Leben so besucht habe, wo das Wasser in Bewegung ist, genau diese Themen, dass sich Strände abtragen, dass an anderen Stellen Sandbänke und was auch immer aufgetragen wird und dass die Welt sich einfach an diesen Stellen verändert, weil das Meer einfach eine unserer mächtigsten Kräfte ist. Am Ende findet aber alles seinen Weg und damit meine ich nicht nur das Negative und den Abbruch, sondern es geht immer irgendwie weiter. Und ich musste irgendwie auch so an den Strukturwandel im Ruhrgebiet denken, als mir bewusst geworden ist, was Lars alles an Veränderungen genannt hat. Und ich bin hier groß geworden in einer Welt zwischen Düsseldorf und Essen, Mülheim, Duisburg, so klar im Grün. Unsere Stadt ist so der Beginn des grünen Gürtels dazwischen. Und dennoch war es dann 10 Minuten in die eine oder die andere Richtung mitten im Pott und in den herstellenden Betrieben. Und die Schlote rauchten, es wurde Industrie gefahren und es wurden Sachen hergestellt und es wurde Kohle aus dem Boden geholt. Und ich kenne die Malochen noch in den letzten Zügen. Aber ich habe als Kind durchaus erlebt, wie wir bei meiner Tante Maria waren und ihr Mann kam von der Schicht und hatte irgendwie noch schwarze Augen und dann gab es erstmal Muckefuck und ein Stück Sandkuchen und den Henkelmann habe ich da kennengelernt und es gab ganz viele Sachen, die gibt es nur in dieser Gegend. Die gibt es alle nur noch im Museum. Da ist innerhalb von einem dann doch relativ kurzen Zeitraum eine komplette Struktur einer der größtbesiedelsten Bereiche Deutschlands, wenn es nicht sogar der größtbesiedelste ist, ich glaube schon, ne? Zusammengebrochen. Arbeitsplätze weg, Zechen zu, Stahlgießereien zu, Autowerke zu, Opel war ja zum Beispiel in Bochum ganz groß. Zu, vorbei. So, jetzt macht der Einzelhandel auch noch zu, also zumindest in weiten Teilen. Viele Dinge kannst du nicht mehr fahren heute. Und was ist? Irgendwie geht's. Es gibt ein Knirschen im Gebälk, es gibt unangenehme Zwischensituationen, es gibt immer irgendwie so Dinge, die nicht so gut laufen und verstehe mich nicht falsch. Natürlich ist mir präsent, dass das Einzelschicksal immer reinhaut. Immer, immer, immer. Das ist mir präsenter, als du glaubst, weil meine halbe Familie davon betroffen war. Am Ende habe ich sie aber alle wieder lächeln sehen. Und das ist ein bisschen der Punkt. Die Küstenlinien, der Umgang damit, der Strukturwandel im Ruhrgebiet und in anderen Bereichen, die wir im ganzen Land und auf der ganzen Welt sehen. Ich glaube nicht, dass das die Wege ins Ende sind, dass das die Wege in Mordor sind, dass alles schwarz wird und Rauch aufsteigt, sondern ich glaube, es ist einfach eine Veränderung. Und ich glaube, auch in der Welt der Fotografie sind wir gerade in dieser Veränderung. Die Frage, die ich mir stelle, um da gut durchzukommen ist, und die wollte ich mitbringen heute, möchte ich einfach den Weg lang gehen und wie bei so einem Spiel der 90er Jahre immer mal von rechts und links so einen Medizinball kommen sehen oder auch nicht kommen sehen, der mich plötzlich vom Weg kickt, ich darauf reagiere, wieder auf den Weg klettere und weitergehe und während ich meine Wunden lecke und immer mal wieder von irgendeinem Medizinball so von dem Weg heruntergekickt werde, um dann wieder zu agieren, nee, eben nicht zu reagieren, wieder auf diesen Weg drauf zu kommen und immer trauriger und immer verletzter zu werden, möchte ich das tun oder möchte ich proaktiv hingehen, die Augen aufmachen, die Bälle kommen sehen? Ich muss sie vielleicht gar nicht abwehren. Vielleicht kann ich sie fangen und dann habe ich einen Medizinball. Mit dem kann man viel machen. Der heißt nicht umsonst Medizinball. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, den ich so ein bisschen nochmal unterstreichen und mit Ausrufezeichen versehen möchte, dass wir uns für uns überlegen sollten, was will ich denn? Diese ganze Welt kann ich jetzt nicht erklären und diesen ganzen Wahnsinn außen drumherum schon mal gar nicht. Aber in der Welt der Fotografie, da ist ja auch viel Veränderung. Der Lars sprach auch das Thema Video an. Natürlich ist Video irgendwie spannend. Und natürlich ein Reel, wo eine Fotografin oder ein Fotograf mir was erklärt, mir seine Meinung sagt, ich ihm in die Augen schauen kann. Ich finde das gut. Ich schaue mir gerne solche Inhalte an. Ich gucke auch gerne Filme. Ich finde Cinema auch spannend. Und dennoch kann ich immer wieder guten Gewissens sagen, aber ich bin ja für die Fotografie angetreten. Und jetzt kann ich natürlich FOMO-mäßig sagen, bin ich dann noch Teil der Gesellschaft? Wenn alle jetzt Reels machen, bin ich dann gut genug und so? Kann ich machen, ist aber scheiße. Und so bin ich mit den Jahren immer durchgekommen und gut durchgekommen, wenn ich erstens immer wach war und geschaut habe, was ist denn los überhaupt? Gar nicht böse oder ängstlich, weil dann versuchst du einen Medizinball zu fangen und hast ihn doch im Gesicht. So. Sondern mit Neugier habe ich mich an die Sachen herangewagt, weil ich habe mich daran erinnert, im Ruhrgebiet hat der Strukturwandel funktioniert. An den Küsten sterben die Menschen noch nicht reinweise, weil die Küsten abbrechen, sondern sie lernen damit umzugehen. Und so weiter und so fort. Und wenn wir das tun, damit lernen umzugehen, uns interessieren, hinschauen, was passiert denn gerade, den Ball fangen, anstatt uns von dem vom Weg kicken zu lassen, mit ihm umgehen. Wir können ihn mitnehmen, wir können ihn aber auch einrollen, wir können ihn auf der anderen Seite runterrollen, wir können ihn vergraben, wir können ganz viele Sachen machen für uns. Mit den Dingen, die im Moment noch vielleicht, während du das hörst, auf dich und teilweise bestimmt auch auf mich einwirken, ohne dass wir selber angefangen haben zu lenken, sondern wir reagieren nur darauf. Lecken unsere Wunden, sagen, oh, ist ja doof hier, ich habe gerade einen Medizinball abgekommen, jetzt ist der wieder weg und so. Ne, das ist nicht cool. Und die Fotografie an sich ist die Fotografie und du kannst dir natürlich überlegen, was will ich eigentlich? Und glaube mir, ich habe in meiner beruflichen Realität, bevor wir hier mit dem ganzen Podcasting-Kram so ein bisschen größer geworden sind in diversen Kanälen, mit vielen Menschen des öffentlichen Lebens zu tun gehabt. Und das waren sicherlich auch inspirierende Gespräche und Begegnungen. Da waren Musiker dabei, die mich seit der Kindheit irgendwie inspirieren oder seit der Jugend. Da waren Schauspieler dabei, da waren Entertainer dabei. Ich hatte die spannende Situation, immer wieder beruflich mit Menschen, ja, die man so landläufig Promis nennen würde, zu tun gehabt zu haben. Und ich weiß, dass es für viele von uns eine unglaubliche, großartige, besondere Nummer wäre, mit irgendwem von diesen Menschen ein Bier zu trinken. Ich kann euch sagen, falls hier jemand zuhört, den ich getroffen habe, ich habe sehr inspirierende Gespräche geführt. Ich habe aber kein Gespräch geführt, was ich nur auf den Prominenzstatus zurückführen kann, als dass ich es heute als besonders im Hinterkopf habe. Selbstverständlich ist es eine interessante Welt. Klar ist das ein cooler Job irgendwie. Die Leute haben was zu erzählen. Und wenn ich mitspreche in einer, sagen wir mal, in einem Umfeld, wo man die Leute kennt, dann habe ich den Vorteil, manche von denen schon zu kennen, ohne sie getroffen zu haben. Man hat ein offeneres, cooleres Gespräch manchmal, wenn das denn dann auf Augenhöhe stattfindet und man sich nicht irgendwie in die Knie zwingt oder selber irgendwie, oh Gott, ein Star oder so. Aber glaube mir, der pure Kontakt, nur weil jemand viele Leute trifft oder weil er von vielen Leuten gesehen wird, ist nicht der Punkt der Inspiration. Und auch das Gesehenwerden nicht. Ganz, ganz tolle Menschen habe ich kennengelernt. Ich hätte auch noch Ideen. So, ne, dieser Tage, absoluter Tipp, das neue Album der Hosen ist draußen. Das letzte Studioalbum der Hosen ist draußen. El Campino, liebe Grüße. Wäre mal was, ne? So. Aber ich fände, aufgrund meines ganz persönlichen Erlebens mit dieser Band, die Möglichkeit, an irgendeiner Stelle zu wissen, wann gehst du wo rein, wann kommst du zu welchem Konzert, wo an, hast du da mal 40 Sekunden, ich würde gerne ein Porträt machen, fände ich ultra inspirierend. Aber es ist nicht die Lösung ins Glück. Es ist ein toller Moment, du kannst vielleicht was nehmen und was geben und was erleben und so, aber es ist nicht die Lösung ins Glück. Wohin ich möchte ist, dieser ganze Fame-Scheiß hier, der wird dich nicht glücklich machen. Dieser ganze, ich muss das machen, jenes machen, ich muss gefallen, ich muss gut genug sein und so, das wird dich in Social Media mit der Fotografie nicht glücklicher machen. Ich bin heute, ich habe keine 100.000 Follower, ich überlege, wie ich das formulieren soll. Es ist nicht so, als dass ich in irgendeine Promi-Welt aufgestiegen bin. Die Podcasts haben aber eine Reichweite. Fotografie tut gut, die Fotologen, der Mindclass-Podcast mit Steffen Böttcher, jetzt demnächst der neue, Zwischen Blende und Zeit, Leben tut gut. Das sind Podcast-Projekte, die haben inzwischen 7-stellige Hörerzahlen erreicht. So insgesamt. Und wenn ich darüber nachdenke, ist es schon wahnsinnig. Und ich bin nicht der erste Fotograf, wo alle sagen, ich muss unbedingt mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Das war aber auch nie mein Ziel. Aber über die Fotografie sich austauschen und sich damit zu beschäftigen, wie wir in der Fotografie irgendwie entspannt und glücklich werden und so, da habe ich eine gewisse Sichtbarkeit bei den Leuten. Den Namen kennen die Leute in der Szene und meine Stimme vielleicht auch. Erlebe ich auch immer wieder. Oh, erkannt habe ich den nicht, aber die Stimme habe ich erkannt. Das ist schön. Das ist aber auch nicht der Weg ins Glück. Ich freue mich, wenn du oder du oder du, wenn ihr mich ansprecht, wenn ihr mich anschreibt, ich freue mich da wirklich mega drüber. Aber ich freue mich darüber, weil ein Mensch nett zu mir ist. Und du musst nicht in Social Media agieren, damit du mehr Leute hast, die dir folgen. Das musst du nicht. Zumal es meistens eh nicht so kommt, wie du möchtest oder wie du dir das vorgestellt hättest. wenn du dir die Zahlen der Podcasts anschaust und schaust dann, dass ich bei Instagram, ich weiß es gar nicht, ich bin ja nicht so, ist das gar nicht so wichtig, aber ich gucke mal gerade. 3000, wo ist mein Account? Mein Account ist weg. Warte. Instagram. Ich nehme die FC jetzt gerade nicht zum Beispiel, weil ich da über die Algorithmen, wir haben keine Algorithmen, aber durch den Prozess, dass ich am Anfang direkt gesehen werde auf der Startseite, unglaublich viele Follower habe. Ja, so knapp 3,5. So, 3500 Leute. Ist im Vergleich mit anderen fotografischen Prominenten lächerlich. Aber im Vergleich mit vielen, die 100 Leute haben oder 400 Leute haben oder 600 Leute haben, natürlich sehr viel. Und wenn wir uns das zahlenmäßig vorstellen, ist es ultra viel. Es ändert aber nichts. Das kannst du mir wirklich glauben. Und natürlich bin ich froh und dankbar, auch in dieser Welt hier Freunde gefunden zu haben, die ich ohne den Podcast nicht gefunden hätte. Da denke ich aber nicht, dass ein prominenter Freund, in der Fotoszene zumindest, mir irgendwie näher steht als die Hörerin oder der Hörer, dem ich mich angenähert habe. Das ist nicht so. Und es ist auch nicht schlechter, natürlich nicht, aber es liegt nicht an den Zahlen. Was ich damit sagen möchte, 10 Minuten Text dafür, du musst nicht fotografieren, um anderen zu gefallen. Du musst keine Reels aufnehmen, um irgendwie die Reichweite zu bekommen. Wenn dir 10 Leute folgen und 5 Leute sich ab und zu melden, ist das doch super geil. Ich habe meine absolute Ruhe, meinen absoluten Frieden in der aktuellen fotografischen Aufstellung gefunden. Also fototechnischen Aufstellung. Die kennst du vielleicht. Eine Leica M10 von 2018, glaube ich. Das ist eine alte Karre inzwischen, ne? Das liegt aber auch daran, dass die Dinger einfach so unglaublich teuer sind. Aber mein ganzes Leben lang habe ich von dieser Leica geträumt. Und zwar von der M. Und habe immer Ideen gehabt, warum das nicht geht. Immer. Kein Autofokus, keine Aufträge, kein dies, kein das, kein jenes, kein welches, nicht modern genug, lalala. So. Gekauft hätte ich sie mir gern schon 2001, zum Start der Foto-Community gab es sie nur analog, aber doch, eine M7. Die Kataloge hatte ich zu Hause. Ich kannte alles auswendig. Es gab damals noch die M7, die man sich so selber zusammenbauen würde. Übrigens bleibt das ein Traum, eine analoge Leica, ne? Aber ich habe schlussendlich alles, was ich habe, abgegeben. Alles. Und besitze jetzt eine Leica M10 aus 2018. Ohne Leica Objektiv. Zu teuer. Mit dem Objektiv, was mich auch schon seit vielen Jahren reizt, nämlich einem Voigtländer 40mm 1.2, ist Nocturne. 40mm ist so zwischen den Welten. Der Sucherrahmen passt nicht so ganz und so. Alles ein bisschen tricky. Und das macht's besonders. Ich musste mich so reinfühlen in diese Kamera, dass ich jetzt eins mit ihr bin. Ich liebe es, mit dieser Kamera zu fotografieren. Ich liebe es, die Emotion wieder zuzulassen. Ich liebe es, manchmal die Klarheit zuzulassen, meistens aber mit Korn und Gegenlicht und Flares irgendwie rauszurotzen, was ich gerade gesehen habe. Ich liebe den legeren Umgang, zu dem mich die Leica einlädt. Und da gibt es ja irgendwie mehrere Lager, aber ich finde, eine Leica M lädt zu einem positiv gemeint legeren Umgang ein. Hast du einen wundervollen Menschen fotografiert und mehr die Brille als das Auge im Fokus? Ja, dann ist es halt so. Das machst du bei einer anderen Kamera, schmeißt du das weg. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich will damit sagen, mich interessiert Fotografie für den Moment. Mich interessiert die Story der alten Tage. Damit meine ich nicht das Rückwärtsgewandte. Ich liebe das Heute und das Morgen. Achtsamkeit ist ein Riesending von mir. Aber ich mag es sehr, eine Historie zu kennen. Ich mag es sehr, mich mit etwas zu beschäftigen, was inspirativ oder auch so geschichtenmäßig schon aufgeladen ist, wie so eine Leica. Liebe ich. Dann habe ich noch, danke Kai an der Stelle nochmal, eine 5D Mark II. Das ist von 2008, das ist die Spiegelreflexkamera, die kam 2008 auf den Markt. Das ist 1000 Jahre her. So, das Ding performt immer noch und mit der mache ich meine 600mm Tierfotos, wenn ich denn dann mal mit dem Teleobjektiv losgehe. So, klar, wenn ich morgen 76 Millionen im Lotto gewinne, werde ich wahrscheinlich mir eine 5D Mark IV besorgen. Das wäre so mein Traum, weil ich finde, das Spiegelreflex-Ding auf der Kamera ist schon voll toll. Ein bisschen mehr ISO-Leistung und so wäre natürlich geil. Eine 5D Mark IV, wow. Ja, also wenn einer von euch einen im Schrank hat und selber im Lotto gewinnt, ich würde sie nehmen. oder irgendwann kaufen, aber das ist dieses Jahr kein Thema. Aber so, ne, ich würde vielleicht eine 5D Mark IV aufrüsten. Vielleicht geht irgendwann die M10 kaputt. Vielleicht kaufe ich dann wieder eine M10, vielleicht kaufe ich dann eine M11, wenn ich irgendwie kann, ist ja auch mal die Frage. Ne? Aber dieses kleine Setup, dass sich wirklich darauf beruft, wie bin ich eigentlich, dass sich an meine eigenen Worte und Gefühle erinnert, dass sich daran erinnert, wie ich mit dem Michael von Fotografie tut gut im letzten Sommer, Quatsch, diesen März war das, ne? Ja, nach Scheveningen gefahren bin, an die Pier und wir auf der Autobahn bemerkt haben, ey, wir fotografieren mit so einer Emotion im Geist, aber kriegen die nicht ins Foto. Das war so ein inspirierendes Gespräch und gerade an diesem Ort, so ein guter Ort für genau diese, tja, was soll ich sagen, Problematik, für diesen Gedanken. Und dann rollte das Ganze noch ein bisschen mehr los. Ne? Und heute habe ich mich so sehr darauf berufen, was ich so gerne wollte, dass es gut funktioniert. Das heißt, wenn wir in diesem Wandel stecken, ist das negativ formuliert schon irgendwie, ne? Doch, wenn wir in diesem Wandel stecken, finde ich, ist es an der Zeit, sich aus diesem Feststecken herauszulösen, sich von dem Reagieren zu befreien, indem wir gucken, was kommt denn da? Indem wir erstmal uns unsere Wünsche erfüllen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr Zahlen der Zeit sind oder einfach generell irgendwie uncool sind, das ist egal, es geht ja um deine Wünsche. Und du wirst immer jemanden finden, der deine Wünsche auch hat. So. Und wenn du da so ein bisschen den Fokus drauf legst, parallel dazu fängst du an, die Bälle, die da kommen, anzuschauen, zu verstehen, die Flugbahnen zu analysieren und sie irgendwann zu fangen, ohne dass sie dir wehtun. Weil du gelernt hast, mit ihnen umzugehen. Thema KI. Schau es dir an. Sehe, was da kommt. Weil es tut viel mehr weh, wenn du dich die ganze Zeit davon weg ignorierst, um dann irgendwann angekickt zu werden und von der Bahn zu fliegen. Das heißt nicht, dass du morgen KI-Bilder generieren sollst. Ich bin bei aller Offenheit, es verstehen zu wollen, unfassbar genervt. Ich sage das so hart. Von diesen ganzen KI-generierten Bildern, wo Menschen sich irgendwie ihre Welt erschaffen. Ich habe zwei, die habe ich im Podcast auch erwähnt, wo ich sage, wow, ihr seid Geschichtenerzähler, das ist krass. Und ich habe 2000, 5000 gesehen, wo ich denke, ey, hört auf. Merkt ihr nicht, dass das schlecht ist? Und bei der Fotografie, das ist unsere Welt, das ist unsere Sicht, da dürfen wir lernen, da dürfen wir, am Anfang wissen wir gar nicht, dass es eine Verbindung gibt oder geben kann, dass wir nicht nur auf den Knopf drücken und irgendwas mit der Maschine machen, sondern dass wir in der Lage sein können, Gefühle, Momente zu fangen, faszinierende Landschaften aufzuzeichnen und so, das kennst du am Anfang nicht. Das heißt, da musst du dich entwickeln. In der KI stelle ich mir die Frage, was entwickelt man denn da? Also da sehe ich so eins, zwei Wonderboys und Wonderwomans, die ich auch ganz cool finde, dem, was sie tun. Punkt. Aber Porträts zu generieren und in Fotoläden hochzuladen, also Communities, finde ich schlimm. Müsst ihr euch anhören. Ich weiß gar nicht, der Lars mich an dieser Stelle eingebremst hätte von Berufswegen, aber ganz schreckliches Ding, geht nicht. Punkt. So. Genau diese Erkenntnis habe ich aber auch nur, weil ich ganz viel mich damit beschäftigt habe und in der Regel spreche ich sie gar nicht so hart aus. Jetzt ist es immer so aus mir rausgebrochen irgendwie, ich habe kurz ein bisschen Wortdurchfall gehabt, das tut mir leid, aber in der Regel ist mir das einfach wurscht, weil ich aber auch gar keine Angst mehr davor habe, weil ich für mich sehe, was mich interessiert und die Menschen, die sich mit mir und meiner Fotografie auseinandersetzen, das müssen ja auch nur 5 sein oder 10, wie viele Freunde brauchen wir im Leben? Mehr als 25 können wir gar nicht verwalten in unserem emotionalen Bereich. So, ne? Und solange die wissen, was ich hier mache und die Geschichte von den Menschen erzähle, die ich gerade getroffen habe, ist es doch völlig egal, dass da andere rumlaufen, die tun so, als wenn sie jemanden getroffen hätten. Völlig egal. So, nicht wichtig. Fangt an, euch umzusehen, zu verstehen, was passiert gerade in der Welt und eure heile Welt zu schaffen und zu behalten. Und dann sitzt ihr bald wieder am Küchentisch, der Besuch spricht euch wieder auf die Fotografie an. Ihr habt wieder Menschen, die ihr vielleicht auch fotografieren wollt und könnt. Es gibt so eine positive Gegenbewegung, die wieder viel mehr Menschlichkeit rummacht. Das ist wirklich gut. Ich beobachte ein bisschen die Porträtfotografen, die auf der Straße rumlaufen. Jetzt werden es viele, das ist ja immer so, ne? Irgendwann habe ich ein bisschen die Sorge, dass wir alle nur noch rumlaufen, Leute fotografieren wollen. Das wäre mir dann wahrscheinlich wieder zu viel. Die Dosis macht das Gift, aber im Moment sind wir noch in einem Bereich, wo ich ab und zu Neuen entdecke, wo ich denke, ach du auch, ja okay. Aber die Momente hinzugehen und zu sagen, guten Tag, ich bin Straßenfotograf oder so, sagen sie immer. Sagen die meisten von denen. Ich finde sie total interessant, ich finde es stylisch, dich, du, was auch immer, darf ich dich mal fotografieren? Das ist eine positive Entwicklung, die ist so schön. Und diese kleinen Fototreffen, die gerade wieder aufkommen, das ist so schön. Und ich glaube, dass das unsere Lösung ist. Dass wir selber erstmal gucken, was wollen wir denn? Und dann wieder die Kamera in die Hand nehmen, um zu bekommen, was wir wollen. Solange es nicht Fame ist. Das ist die große Einbahnstraße mit Sackgasse. Die wenige Menschen, also viele Menschen bekommen da irgendeine Sehnsucht. Aber das ist nicht die Lösung. So. Kleines Geheimnis. Ich ziehe mir mal die Hose aus jetzt gerade. Kleines Geheimnis. Farina und ich hören uns den Podcast von Bill und Tom Kaulitz an. Senf aus Hollywood. Und schauen uns auch die jede Folge Kaulitz Hills an und so. Weil wir schon immer eine gewisse Verbindung mit denen haben. Jetzt war Farina wilder Fan. Und ich habe damals bei Durch den Monsun gesagt, hört mal auf zu lästern, was ein geiles Lied. Was ein super geiles Lied, was eine super geile Message, dass diese Jungs ihr Ding machen und wie sie da auf der Bühne stehen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich eine Diskussion mit meinem damaligen Rettungswagenpartner hatte. Wir fuhren, ich weiß sogar, welche Straße entlang. Wir fuhren eine Landstraße in der Umgebung entlang, gar nicht weit von hier und haben Durch den Monsun gehört. Es kam irgendwie im Radio und ich habe es lauter gemacht. Wir waren vom Krankenhaus zurück zur Wache, hatten keinen Einsatz. Ich habe mal aufgedreht. So, mein Teampartner macht wieder leiser, bist du bescheuert, so eine Scheiße höre ich mir nicht an und so. Und dann habe ich mit ihm eine Diskussion begonnen, wo ich gesagt habe, pass mal auf, mein Freund, jetzt unterhalten wir uns mal über die Jungs da. Du sagst gerade, ist kacke, weil die ganze Welt sagt, ist kacke, aber trotzdem sind sie, by the way, in den Charts. So, hä, das passt nicht zusammen. Aber warum sind sie denn kacke? So eine richtige Antwort hatte er nicht. Das ging am meisten so auf die Fans, aber ja, gut, das hat aber nichts mit denen zu tun. Da stehen Bill, Tom und Gustav. Es gab da noch einen, oder? Oh Gott. Verzeiht es mir, die drei habe ich im Sinn. Bill, Tom, Gustav. Stehen auf der Bühne und sind alle drei völlig unterschiedliche Charaktere. Waren es damals, sind es heute. Tim, Tom und Bill sind Zwillinge, sind sehr nah beieinander, aber haben auch in weiten Teilen doch große Unterschiede. Und rocken dieses Leben, seitdem ich, wann war's? 2004? Wann kam denn dieser Song überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal parallel mal fragen, aber in dieser Zeit, wann lief der Song Durch den Monsun von Tokyo Hotel?
Da hat mir gerade die Technik einen kleinen Streich gespielt. Aber ich hab's im Kopf, Durch den Monsun kam im Sommer 2005 raus.
So, das passt. Also, da war ich mitten im Rettungsdienst und hab da mittendrin irgendwie so meine Zeit verlebt und es hab ganz viele Diskussionen darüber geführt. Über dieses, hey, da sind so unterschiedliche Jungs, die so ein geiles Ding machen. Und ich habe damals schon gesagt, die werden den Weg gehen. Ich habe damals schon gesagt, gib mir ein Bier, ich will mit den Jungs mal quatschen. So, da waren sie, wie alt waren sie da? 15 oder so? Das war natürlich irgendwie noch schwierig. Heute führen wir, in dem Fall fahre ich auch nach Hollywood. Aber, also ich fliege, fahren. Aber gar nicht, weil ich denke, ich will Fame sein, da muss mich einer sehen, keine Ahnung. Sondern weil ich halt viel von denen mitbekommen habe und auch jetzt durch die Podcasts und durch die Sendungen und so einfach mitkriege, was da so menschlich los ist. Wenn die jetzt nicht bekannt wären, die Nachbarsjungs wären und da lästert die halbe Nachbarschaft drüber, dann gehe ich da aber auch hin. Das heißt, ich habe gar nicht diesen Superfame-Faktor im Kopf und deswegen brauchst du Superfame nicht. Ich wiederhole das so oft, weil wir sagen zwar alle, wir brauchen das nicht, am Ende agieren aber 90% der fotografisch aktiven Menschen, Männlein wie Weiblein, immer und immer wieder nach der Masse der Menschen, wollen gesehen werden, wollen irgendwie die Möglichkeit bekommen, groß zu werden, träumen von einer Bühne, wollen sich immer wieder darstellen und das ist der Versuch, etwas aufzuwerten, was an anderer Stelle nicht aufzuwerten ist, also du kannst das eine mit dem anderen nicht flicken, so meine ich das. Da hingen die Probleme woanders, aber in der Fotografie tust du dir am besten, wenn du nicht versuchst, ein wenig gesehen werden, eine Einsamkeit, eine fehlende Connection zu Menschen oder so, die wertest du nicht auf, weil du plötzlich viele Follower hast. Das tut total weh, irgendwann zu merken, also ich hatte zum Glück dieses Problem nicht, aber ich habe so oft gesehen. Auch von denen, die mich gefragt haben, mach doch mal mehr, wenn du den Algorithmus und dies und das und jenes und solches und welches, ne, so. Es tut so weh und ich habe dafür so viele Tränen gesehen, wenn man feststellt, jetzt habe ich hier 40.000 Follower oder 100 oder so und es tut immer noch weh. Und wenn ich von meinem Mikrofon weggehe, wenn ich von der Kamera weggehe und ich treffe Menschen real, dann habe ich das gleiche Problem. Vielleicht merke ich eine größere Güte, weil sie mich irgendwie Fame finden. Und dann habe ich so ein bisschen einen Gutschein in der Tasche. So ein bisschen doof sein zu können. Für die Überspitzen, das ist das Eigenbild, meine ich jetzt natürlich, ne? Keine Wertung von außen. Und das tut richtig weh. Wenn man dann merkt, da hat sich gar nichts verändert. Aber für die Rolle, die ich hier gerade bekleide, nimmt man es hin. So, das lebt man auch vielleicht noch mal ein paar Monate oder Jahre. Und irgendwann stehst du da nicht so, ja, aber wofür eigentlich? Wir können so viel Zeit verballern, uns damit zu beschäftigen, von unbekannten Menschen geliebt werden zu wollen. Das ist Zeitverschwendung. Deswegen kauf dir deine M10. Das muss keine Leica M10 sein. Mit deiner M10 meine ich, kauf dir deine Traumkamera. Suche nach deinen inneren Träumen. Vielleicht ist es eine alte Hasselblad. Vielleicht ist es eine Holger für 50 Euro. Was inspiriert dich? Was möchtest du tun? Und dann ist so eine Wandelzeit total gut zu durchleben, vor allen Dingen, weil du ein bisschen zu einem Tourist wirst. Also mit der Leica M10 habe ich irgendwann sofort aufgehört, nicht aktiv, das ist so passiert, an diesem höher, schneller, weiter, neue Kameras, neue Autofokus, dies, das, jenes, ich weiß davon nichts mehr. Das ist voll krass, hätte ich nie gedacht, aber ich weiß davon nichts mehr. Oder ich kenne die aktuellen News nicht, so. Und damit wirst du ein bisschen zu so einem Beobachter, der nicht mehr in dem Strom drin steht, der also auch nicht droht, weggeschwemmt zu werden oder angeschwemmt zu werden oder so, sondern ich stehe am Ufer, gehöre zu euch und schaue euch zu, aber das Wasser und die Flut, das kommt alles nicht zu mir, sondern ich schaue euch zu. Und das ist was natürlich auch passiert, wenn du weißt, wie du Bälle fängst, wie du nicht vom Weg gekickt wirst, wie du nicht plötzlich ins Wasser fällst oder gegen den Stein oder was auch immer, sondern wenn du ein bisschen im Bilde bist, hast dich fotografisch auf deine Sachen berufen, hast wirklich viel Energie da reingesetzt, mitzubekommen, was ist meins? Steffen hat damals mal gesagt, wenn du in deinem Wasser bist, dann schaust du von außen auf die suchende Welt, weil 90% der Fotos, naja, 80% der Fotografinnen und Fotografen suchen noch. Das sieht oft nicht so aus, aber die meisten wissen nicht genau, wo sie hingehören. Und solange das Wasser noch an dir zieht, wie so eine Welle oder so eine etwas, du bist etwas zu weit reingegangen in die Nordsee und hast dann gemerkt, oh, das zieht aber das ganz schön zurück und dabei sacke ich ein bisschen in den Sand ein und so. Solange du das noch spürst, wenn neue Kameras kommen, wenn KI kommt, wenn plötzlich es heißt, die Fotografie ist tot und so, solange du dann noch ein Ziehen spürst, bist du noch nicht bei dir und schon gar nicht irgendwo an einer exponierten Stelle. Wenn du aber bei dir bist, dann beobachtest du das. Weil selbst, was ist das für ein Satz, die Fotografie ist tot? Was soll der sagen? Wie soll das gehen? Nee, nichts, was wir mal hatten an kulturellen, künstlerischen Ausprägungen und Strömungen ist tot. Über all die hunderte von Jahren nicht. Und warum soll es die Fotografie tot sein? Ich habe eine Kamera hier. Und jetzt werden noch neue Kameras produziert. Das heißt, wenn ich schaue, dass meine 2008er 5D Mark II genauso geile Fotos macht wie 2008, was soll denn passieren? Dann kaufe ich mir eine Gebrauchte und dann fotografiere ich weiter. Und ich werde weiter Menschen treffen, mit denen ich in Gespräche komme, die verstehen, warum ich das fotografiere, die mit mir sich inspirieren lassen und so. Die Veränderung ist ganz klar, dieser Strukturwandel ist ganz klar gut überlebbar, wenn wir die Basis irgendwie festigen. Und die Basis bist du. Die Basis bin ich für mich und bist du für dich. Ich muss wissen, was ich möchte. Ich möchte diese Kamera, ich möchte die andere Kamera. Ja, ich habe gesagt, ich hätte gerne 5D Mark IV. Ja, natürlich würde ich eine M11 annehmen. Ja, natürlich würde ich so, ne? Das ist jetzt nicht die Frage. Aber ich weiß, zugegebenermaßen nach einigen Jahren, wo die Reise hingeht. Und zum Teil dank euch, weil natürlich Rückmeldungen, während des Sprechens kommen dir Gedanken und so. Ich glaube aber, dass das jeder von euch kann. Und dass sich jeder und jede damit beschäftigen kann, was ist mein Wasser, was ist meine Fotografie und was fliegen da eigentlich für Medizinbälle rum? Was tut mir denn immer weh? Tut mir weh, wenn doofe Anmerkungen kommen, tut mir weh, wenn die KI droht, tut mir weh, wenn die Kameras teurer werden, so. Wenn eine doofe Anmerkung kommt, kann ich damit umgehen. Es gibt ja eigentlich keine stressigen Erlebnisse, ich meine nicht den Einfluss von Feuer und Unfall und so, das ist auch Stress, aber es gibt so gesehen keine stressigen Kommunikationen, es gibt nur stressige Reaktionen auf Kommunikation. Das heißt, ich kann mich damit beschäftigen, erstens, wie reagiere ich denn, wenn mir einer eine doofe Anmerkung schreibt und zweitens, warum schreibt mir denn jemand eine doofe Anmerkung? So, das kann viel Druck rausnehmen. Ich beschäftige mich damit und dann habe ich genau das wieder gemacht. Ich habe den Medizinbar kommen sehen, weil ich weiß, da draußen gibt es Menschen, denen geht so oder so im aktuellen Druck der Zeit. Ich habe den Medizinbar gefangen und ich kann jetzt mit ihm umgehen. Das ist bei der KI genauso, das ist bei den teuren Kameras genauso. Das muss alles nicht so schlimm sein, wie es sich jetzt gerade anfühlt. So. Punkt. Und jetzt möchte ich noch kurz auf Lars Worte eingehen. Also wenn du die Sendung vom Mittwoch gehört hast und Interesse daran hast, was Lars und ich uns so austauschen, dann bleib gerne dran. Ansonsten gehe ich jetzt aus diesem Struktur- und Veränderungsthema ein bisschen raus und nehme mal den Rest der Sendung vom Lars mit drauf, weil wie gesagt, es hat sich für mich ja angefühlt wie eine WhatsApp-Audio. Und zwar würde ich gerne kurz ein bisschen korrigieren wollen. Also natürlich ist Prero für mich, was heißt natürlich, Prero ist für mich auch ein sehr geschichtsträchtiger Ort. 10 Jahre nach Lars, also Lars hat in der Sendung erzählt, dass er 1994 das erste Mal da war. Ich war 2004 das erste Mal da. In meinem selbst ausgebauten Bulli damals, auch im Regenbogencamp, hab auch zwischen den Dünen gestanden, nicht direkt vorn an in der ersten Linie, aber weiter hinten, wo zwar Bäume schon stehen, du aber trotzdem den Dünensand auf dem Boden hast und so. Das war schon sehr magisch. Und ich kenne diese Momente, wie du am Meerabend sitzt, mit Menschen ins Gespräch kommst, mit dem Lagerfeuer dich gegenseitig einlädst. Dieser Campingplatz war voll geil und so. Das war ein ganz besonderer Sommer. So. Und ich war seitdem einige Male da. Also Prero hat für mich auch eine große, große Erinnerung. So. Bei unserem letzten Besuch war es leider so, dass das Regenbogencamp ist irgendwie an einen neuen Inhaber gegangen. So. Ist jetzt auch egal an wen, das könnt ihr ja selber nachgucken. Und ich habe das nicht verstanden so richtig. Also es gab einen Bereich, der war irgendwie ganz geil gemacht, wo du irgendwie, ein bisschen viele Touristände hattest, aber ansonsten war es irgendwie ganz nett gemacht. Dann hattest du 2, 3 so abgebrochene Bereiche, die waren aber 2004 schon abgebrochen, alte Gebäude und so. Und es war irgendwie so unorganisiert, also es war für mich total unklar, wo steht denn jetzt hier jemand, wo nicht, wo darf man stehen und wo nicht. Es wirkte so ein bisschen wie, wir sind insolvent, aber versuchen gerade irgendwie klarzukommen. Vielleicht ist es auch so, das weiß ich nicht, aber das war für mich erstmal traurig zu sehen, weil dieses alte Regenbogencamp in meiner Erinnerung von 2004, ah, das hatte schon echt eine Magie. So. Und dann durch Prero zu laufen, ich fand die Teetasse, heißt die Teetasse? Teescheune? Teeschale, glaube ich, ne? Es gab so ein paar Punkte, die habe ich immer sehr geliebt in Prero und es war immer schon touristisch, es war immer schon, ich finde touristisch generell, Lars, weil du das Touristische ja dann auch so aufgenommen hast, erstmal gar nicht schlimm. Ich meine, ich finde, man kann dem Tourismus in die Augen schauen und der Tourismus, ich bin der Teil des Tourismuses. Und ich kann das ganz positiv nehmen. Ich kann Menschen aus aller Welt treffen und jetzt dieser Tage waren wir in Travemünde und haben viele, 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 viele Menschen getroffen, die aus ganz Deutschland dahin kamen und Tourismus hat auch viel Positives, finde ich. Und ich meinte gar nicht generell, dass da viele Menschen sind. Du hast schon recht, das kann ich mir aussuchen und spätestens, wenn ich mich aufmache in Richtung Darßer Ort, und nach der richtigen Uhrzeit schaue und so, habe ich so viele einsame, alleine Momente, gar kein Problem. So. In Prero, tja, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich überlege, seit ich es gehört habe vor ein paar Stunden, wie ich das beschreiben soll, ohne irgendwem vor den Kopf zu stoßen. Es war irgendwie, ich hatte diesen Tag den Eindruck und es wäre für mich schön, es tut mir leid, dass ich so öffentlich rausposaune, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn es ein Irrtum wäre und nur dieser Tag so war. Aber es war extrem stillos. Und zwar von den Menschen, die dort rumliefen. Also es war auch sehr viel auf so günstigen Tourismus bezogen, aber ich habe mit den Jahren jetzt ein sehr großes Glücksgefühl damit, dass inzwischen günstig nicht mehr stillos sein muss. Du kannst schöne Ferienunterkünfte für kleines Geld finden. Du kannst sehr stilvoll tolle Sachen tragen. Ich kaufe auch Secondhand bei Vinted und bei Momox und wo man alles so Secondhand kaufen kann, weil man sich auch den Luxus gönnen kann, günstig, wenn man guckt, wo man den herbekommt. Und das ist im Urlaub genauso. Da nicht. Du kannst, Shoutout an Bernd Bernschneider, sehr stilvoll gekleidet sein, günstig. Es gibt ganz tolle Casio-Uhren, die einen super Style haben, die sehr, sehr günstig sind. Es gibt an allen Ecken, ist dann Fast Fashion, keine Frage, aber trotzdem. Oder bei Vinted auch vielleicht sogar was Hochwertiges für relativ kleines Geld. Und an diesem Tag war das gab es alles nicht. Null. Und davon waren aber 100.000 Menschen da und ich war ultra gestresst. Ich kann es nur schlimmer machen, deswegen werde ich das nicht weiter ausführen, aber ja, das war so ein bisschen mein Bild von Prero und ich weiß nicht, warum das so ist, weil Prero ja für so viele Leute so eine schöne Erinnerung hat. Ja, ich meine, das alte FKK-Camping, die Erinnerung an die Sommerabende am Wasser. Prero hat für ganz viele Menschen ein unfassbar intensives Erinnerungsbild. Ich kann nur hoffen, dass unser Eindruck irgendwie im Juli, während ab der Ferien, irgendwie ein falscher war. So. Ja, dafür war Ahrenshoop traumhaft. Ahrenshoop finde ich voll geil. Künstler ein bisschen zurückgezogen. Klar haben wir dann fürs Essen 3 Euro mehr bezahlt, aber es war einfach schön da. So. Ja, das ist das Ding. Ich fand es spannend, Lars, dass viele dir den Karibikvergleich hingelegt haben. Ich vermute, die waren zum ersten Mal in der Ostsee. Das fällt mir nämlich auch auf. Wenn ich mit Menschen zum ersten Mal in der Ostsee bin, witzigerweise kannte Farina die Ostsee auch nicht, kommt dieser Vergleich sehr schnell, weil die Ostsee ja ein relativ flach abfallendes Wasser hat oder flach abfallende Strände hat und tatsächlich immer wieder diese Karibik-Vibes eröffnet. Bei uns auch und doppelt so laut, weil wir waren in der Karibik und was ich gelernt habe über die Karibik ist, da stehen gar nicht überall Palmen. Also klar, ne, wenn man in Richtung Zentralamerika kommt schon, die Domrep ist eine Palme. Oder besteht aus Palmen, so. Aber ganz viele karibische Inseln, die man so kennt, auch aus den Sehnsuchtsorten, aus den Filmen, aus den Büchern, da steht keine Palme. Das sieht aus wie eine Ostsee. So. Also man könnte auch in der Karibik manchmal stehen und sagen, es ist wie eine Ostsee hier. Das stimmt. Es ist wirklich eine ganz, ganz faszinierende Welt. So. Ja, den Rest dieses ganze Veränderungsdings, auch Fokus Mensch und so, habe ich ja in dem Thema so ein bisschen aufgedruselt, weil ich da irgendwie die inliegende Inspiration total spannend fand. Vielen Dank für diese Inspiration, Lars. Und ihr Lieben, könnt euch gerne mal melden bei Lars und mir und ihr kennt die Kanäle, ob ihr nächstes Jahr da seid. Ich habe Stand jetzt kein Arbeitswochenende. Ich muss das mal planen, aber theoretisch könnte ich zugegen sein. So, da müssten wir dann natürlich mal ein bisschen dran rumüberlegen und das ist jetzt auch ein ganz klarer Arbeitsauftrag an den Lars, ob wir das irgendwie festzurren wollen oder sollen und ja, würde ich mich freuen. Weil wir müssen mehr an die Menschen ran und auch wenn die Zahlen gerade weniger werden und wenn wir alleine auf dem Darce oder in Zingst in der Kneipe sitzen mit 10 Mann, lass uns einen schönen Abend machen. Ich glaube, dass das der Kern auch ist von solchen Dingen wie der Fotografie, dieses Menschentreffen und dass wir jetzt viele Jahre über diesen sehr heftigen Social Media Kick so ein bisschen auch verlernt haben, wie schön das ist. So, ne? Und auch verlernt haben, damit umzugehen, wenn wir uns treffen, weil wir uns nicht vorher gecastet haben. Und dann ist da ein komischer Vogel dabei. Es ist immer so. Erinnere dich an jeden Fotostammtisch oder jeden fotografischen Workshop oder so. Es ist immer eine Vögelin oder ein Vogel dabei. Immer, immer, immer. Wo du denkst, was ist mit dir eigentlich? Und das damit umgehen ist ja auch erfrischend. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte eine Viertelstunde aufnehmen. Es ist eine Dreiviertelstunde geworden. Lieber Lars, danke für deine Inspiration. Und ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr am Sonntag jetzt eine Dreiviertelstunde zugehört habt. Ich freue mich auf den Mittwoch mit Lars und sag mal bis dahin. Ciao, ciao.